Hier ist HR1 Talk mit Uwe Bernd.
Schönen guten Morgen. Heute haben wir eine junge, moderne Journalistin zu Besuch. Sie tanzt auf allen möglichen medialen Hochzeiten gleichzeitig. Radio, Fernsehen, Internet, Print. Vor allem die digitalen Verbreitungswege nutzt sie sehr erfolgreich. Herzlich willkommen, Patricia Schlosser.
Hallo.
Was ist Ihr Lieblingsmedium?
Boah, da möchte ich mich gar nicht festlegen. Ich finde es eigentlich gerade gut, dass man dann verschiedene Stärken von den jeweiligen Medium nutzen kann.
Also wenn man Ihren Namen zum Beispiel bei YouTube eingibt, wie viele Filme findet man da?
Findet man halt jetzt vor allem Steuerung F-Filme, die ich gemacht habe, so die letzten, was werden das sein, keine Ahnung, 6 Stück oder so auf YouTube.
Das ist ein YouTube-Kanal von der ARD im Rahmen des Projektes Funk.
Genau, ja, das ist dieses junge Angebot. Also das soll sich halt an junge Leute richten, die jetzt nicht mehr linear Fernsehen schauen, sondern nur noch im Internet unterwegs sind. Und dann sollen die da halt trotzdem journalistische Formate gucken können.
Darüber reden wir später noch ausführlich. Den altehrwürdigen Deutschen Radiopreis haben Sie auch schon bekommen. War der Papa sehr stolz?
Ja, der war wahnsinnig stolz. Also ich habe ihm ja auch dann diese Statue geschenkt. Die steht jetzt bei ihm auf dem Schreibtisch.
Denn auch Ihr Papa hat etwas mit diesem Preis zu tun. Er spielte in der preisgekrönten Sendung eine ganz wichtige Rolle. Darüber reden wir gleich ausführlich.
HR1, genau meins.
Am Anfang dieser Geschichte stand die schlichte Nachricht von einem Banküberfall. Viele von uns haben das damals im Radio gehört oder in der Zeitung gelesen, aber die wenigsten waren so berührt wie Patricia Schlosser. Was hat sie an dieser Meldung stutzig gemacht?
Naja, ich fand es halt Wahnsinn, dass drei Leute, die die Geschichte schon längst vergessen hat, da plötzlich wieder in die Schlagzeilen geraten sind. Also das war wie drei Gespenster, die plötzlich wieder so aus der Vergangenheit in die Gegenwart gespuckt wurden. Ich meine, die sind seit über 25 Jahren, sind die verschwunden und werden gesucht. Also das ist ja wirklich absurd. Und dazu kommt aber mein Vater, der hat mich dann angerufen und hat so total aufgeregt davon erzählt, ob ich das schon gehört habe und von diesen drei RAF-Mitgliedern da und die machen jetzt Raubüberfälle, das gibt's ja nicht. Und da habe ich dann gemerkt, Wahnsinn, das beschäftigt ihn ja noch total. Das war mir gar nicht so klar, aber im Nachhinein macht es natürlich Sinn, weil er eben ein junger Polizist zur RAF-Zeit war.
Genau, darum geht es. Also diese drei Bankräuber kannte man früher als Terroristen der RAF und dann sind sie aufgetaucht als profane Bankräuber. Warum hat Ihren Vater das so sehr bewegt?
Ja, es ist ein Teil von seiner Jugend quasi oder seinen jungen Jahren als Polizisten und das waren ja auch schreckliche Zeiten. Also er musste da ja an Straßenkontrollen teilnehmen, die Ausweise kontrollieren und so weiter. Man musste immer damit rechnen, dass jetzt vielleicht in einem Auto eben so ein Terrorist sitzt, der dann ja vielleicht auch schießt. Es sind ja auch Polizisten gestorben bei solchen Einsätzen. Und gleichzeitig hat er aber auch Verständnis dafür gehabt, dass man Ideale hat und dafür was tun möchte. Also er war da so ein bisschen hin und her gerissen, glaube ich auch. Aber als Polizist war er natürlich auf der anderen Seite. Er war halt Teil des Staates und damit ein Feind für die RAF.
Und er war eingesetzt in Fürstenfeldbruck. Das ist dieser entsetzliche Ort gewesen, wo die Tragödie sich zuspitzte von den Olympischen Winterspielen 1972, der Überfall der palästinensischen Terroristen, die missglückte Befreiungsaktion mit vielen Toten. Wie hat Ihr Vater damals das erlebt?
Ja, ich glaube, das war wahnsinnig traumatisch für ihn einfach, weil er hatte halt Dienst und dann wurden halt Leute gesucht, die sich dafür bereitstellen, dass sie Einsätze an dem Flugfeld machen. Und das war so in der Richtung, ist es alles freiwillig, melden soll sich nur, wer keine Kinder hat. Aber es war halt irgendwie auch klar, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, nee, ich mag da nicht mitmachen. Also natürlich haben alle gesagt, ja, okay, ich bin dabei. Und dann stand man halt plötzlich mit einer Pistole in der Hand in diesem Flugzeug. Sie sollten ja dann dort die Geiselnehmer aufhalten, wenn die in das Flugzeug steigen. Und dann haben sie erst gemerkt, also er und 11 andere Leute, dass sie da gerade an einem Selbstmordkommando teilnehmen.
Und das bewegt ihn wahrscheinlich bis heute?
Ja, also immer wenn mal wieder was im Fernsehen dazu kam oder so, dann hat er Albträume deswegen und das hat ihn auf jeden Fall total beschäftigt, aber ich habe mich nie dafür interessiert, also ich hatte ihn nie danach gefragt. Das kam jetzt eben erst durch diese RAF-Recherche dazu, dass er mir diese Geschichte mal erzählt hat.
Das heißt, eigentlich wäre es doch logisch gewesen, wenn Ihr Vater gesagt hätte, lass mich mit diesem alten Kram in Ruhe, ich will das vergessen.
Ja, aber ich glaube, es gab einfach auch was in ihm, was ihn da vorangetrieben hat, ne?
Was war für Sie der Auslöser zu sagen, ich möchte mich mit diesem Thema jetzt intensiver beschäftigen? Da sind diese drei ehemaligen Terroristen aufgetaucht. Sie machen jetzt Banküberfälle, man weiß nicht, wo die sind. Warum haben Sie gesagt, jetzt will ich dem wirklich intensiver nachgehen?
Ja, das sind ja drei wahnsinnig spannende Schicksale. Also was sind das für Menschen? Was haben die für eine Geschichte? Das fand ich einfach total interessant. Also die sind irgendwann mal aufgebrochen, vielleicht ja idealistisch, ne, haben gedacht, vielleicht sogar, sie kämpfen für das Gute, man weiß es nicht so genau. Und das hat dazu geführt, dass sie inzwischen sich seit über 25 Jahren verstecken müssen. Also das ist ja irgendwie Wahnsinn. Und sie stehen ja auch für etwas, finde ich. Sie stehen für einen Teil der deutschen Geschichte, der bis heute nicht richtig aufgearbeitet ist. Wir haben immer noch diese neuen unaufgeklärten Morde. Die Opfer wollen immer noch wissen, was ist da eigentlich passiert. Es schweigen nicht nur auf RAF-Seiten die ehemaligen Mitglieder, es schweigt ja auch der Staat über das, was er alles getan hat. Also ich finde, da gibt es so einen schwarzen Fleck, gerade bei der letzten Generation, zu der die drei ja gehört haben, die jetzt noch gesucht werden. Und deswegen finde ich das wahnsinnig interessant und wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ich denke, da kann man auch viel draus lernen.
Und genau diesen schwarzen Fleck hat Patricia Schlosser mit ihrer Recherche versucht auszuleuchten. Was sie gemacht hat, darüber reden wir gleich. Im Untergrund, so heißt eines der vielen Projekte von Patricia Schlosser. Davon gibt es einen Podcast, es gibt einen YouTube-Film, jetzt auch noch ein Buch dazu. Also eine Recherche und ganz viele verschiedene Verwertungsformen. Darüber reden wir später auch noch ausführlich. Jetzt aber müssen wir erst nochmal die Idee ein bisschen erklären. Das klingt ja so ein bisschen naiv. Die kleine Patricia und ihr pensionierter Papa gehen auf Terroristenjagd?
Das kann man auf jeden Fall so sehen.
Ach so.
Ich finde das aber nicht unbedingt was Schlechtes. Also naiv klingt ja erstmal so ein bisschen verächtlich so. Aber ich denke, viele Sachen kann man gar nicht anfangen, wenn man sich nicht auch mit so einer offenen, naiven Haltung daran traut und einfach sagt, jetzt schauen wir mal, das ganze Projekt klingt selbst auch für mich und klang damals auch schon irgendwie total verrückt. Mein Vater hat ja auch gesagt, so ein Schmarrnparty, was machst denn wieder, warum kannst du nicht was Normales machen und so. Ne? Aber ich denke, es ist doch schade, wenn Journalismus nur darin bestehen würde, dass man Sachen macht, von denen man ungefähr das Ergebnis abschätzen kann. Das wäre doch traurig.
Also die Polizei hat es nicht geschafft, die untergetauchten Terroristen in 30 Jahren zu finden. Haben Sie wirklich geglaubt, sie kommen an die ran? Oder was war das Ziel der ganzen Recherche?
Ja, ich konnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht möglich ist, dass man einen Kontakt zu denen aufbauen kann. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Also sowas passiert ja auch immer wieder, dass Leute einfach jahrzehntelang versuchen, irgendwas herauszufinden. Und wenn man halt immer weiter dranbleibt, dann passiert ja tatsächlich manchmal sowas, ne? Aber auf der anderen Seite war es auch einfach so, dass relativ schnell sich gezeigt hat, dass in dieser Suche viel mehr steckt, nämlich ein persönlicher Kern. Also es ging dann einfach sehr schnell um mich, um meinen Vater, um unsere persönliche Auseinandersetzung mit diesem Thema. Also es wurde dann einfach so ein bisschen wie so 1,5 Jahre Familientherapie oder sowas.
Ja, aber meine Familientherapie würde ich nicht veröffentlichen wollen.
Ja, aber ich denke, sonst hätten wir es einfach nicht gemacht. Wenn wir nicht den Druck gehabt hätten oder ich nicht den Druck gehabt hätte, dann möchte ich jetzt auch, dass da was rauskommt, dann hätten wir so einfach nie drüber gesprochen. Und das hat halt echt so eine neue Perspektive eröffnet. Das war richtig cool.
Wie sind Sie bei der Recherche vorgegangen?
Also erstmal ganz breit gefächert, alles versucht zu lesen, was es zum Thema RAF gibt. Schnell festgestellt, okay, zur dritten Generation gibt es ja kaum etwas tatsächlich. Dann versucht, möglichst viele Leute zu kontaktieren. Also sowohl jetzt frühere RAF-Mitglieder als auch Leute, die man früher zum RAF-Umfeld gezählt hat. Natürlich auch Experten, also wirklich so ausgestrahlt nach allen Seiten in der Hoffnung, irgendwas zu finden. Frühere Bekannte von diesen drei Leuten, die Familien und so weiter.
Und welche Rolle hat Ihr Vater dann dabei gespielt?
Der hatte einfach die Rolle, mich dabei zu beraten, in dem Sinne, dass er halt immer wie so ein Gegenpol zu meiner Perspektive gewirkt hat. Also er ist ja sehr konservativ und er nennt mich zum Beispiel immer grünversiffte Träumerin. Ja, das war so die Ausgangsbasis, so der grantige Ex-Bulle und die grünversiffte Träumerin. Ja. Und das war immer so ein Korrektiv. Also ich bin ja auch, obwohl, wenn ich sage, ich bin Journalistin und versuche objektiv zu recherchieren, ich bin immer auch subjektiv. Und da war es einfach gut, so seine andere Perspektive auf die Sache zu haben.
Sie haben auch im linksradikalen Spektrum recherchiert, zum Beispiel eben in der Hamburger Hafenstraße. Wie denkt denn die linke Szene heute über die RAF nach all den Jahren?
Ich denke, das kann man nicht pauschal sagen. Es gibt verschiedene Sichtweisen. Aber was ich schon bei einem Großteil erlebt habe, ist, dass man das so ein bisschen folkloristisch realistisch sieht, dass man so frühere Ideale tatsächlich hochhält, dass sich das oft anfühlt, als wäre man in so einem hermetisch abgeschlossenen Raum, in dem sich einmal Urteile gebildet haben, nämlich 1970.
Mhm. Und seitdem, da sind die stehen geblieben.
Genau, hat sich nichts mehr verändert. Also das war erschreckend zu sehen. Die wollten auch nichts ändern daran, war mein Eindruck. Und ich muss schon sagen, ich bin so auf so eine Schweigemauer eigentlich hauptsächlich gestoßen, wo ich wirklich einfach dagegen gerannt bin und nichts zurückgekommen ist.
Also die RAF hat 34 Menschen ermordet, über 200 verletzt. Das wird bis heute entschuldigt, glorifiziert?
Sie sagen jetzt sicherlich nicht, oh toll, diese ganzen toten Menschen, das sagen sie sicherlich nicht, aber sie glorifizieren, dass sich da eine Gruppe aufgemacht hat, um in ihrem Sinne Deutschland und die ganze Welt zu verbessern. Das wird auf jeden Fall glorifiziert, dass es einen Versuch gab. Und ich habe auch den Eindruck, dass es Mitglieder gibt von früher, die bei der RAF waren, die auch da bis heute stolz drauf sind, dass sie das versucht haben.
Patricia Schlosser in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und der Journalistin Patricia Schlosser. Haben Sie eigentlich inzwischen wieder eine schöne Wohnung?
Ich bin gerade eher so nomadisch unterwegs. Ich pendle zwischen einem WG-Zimmer in Hamburg, der Waldhütte meines Freundes in der Nähe von Frankfurt und München hin und her.
Ein Projekt, das sie mal gemacht hat, war ausprobieren, wie das ist, monatelang im Auto zu leben, in so einem ganz abgeranzten alten Kombi. Was war die Idee dahinter?
Auszuprobieren, wie viel man eigentlich wirklich braucht und ob es einem nicht besser geht, wenn man nicht immer in der gleichen Umgebung aufwacht, also so ein bisschen in seiner eigenen Soße steckt, sondern wenn man mehr Abenteuer erleben kann in seinem Alltag, als wenn man jetzt zu Hause in seiner Wohnung wohnt.
Ich meine, Sie hätten die alte Wohnung ja auch untervermieten können. Stattdessen haben Sie alles verkloppt.
Ja, aber das wäre ein anderes Gefühl gewesen, wenn man immer gewusst hätte, dass die Wohnung noch existiert. Also es war schon wichtig, glaube ich, das radikal zu machen, sonst empfindet man das auch nicht so, wenn man dann unterwegs ist.
Ihr Freund hat das alles mitgemacht. Der ist offenbar ganz ähnlich drauf wie Sie.
Ja, der hatte die Idee dazu tatsächlich.
Und war das jetzt, wir möchten einen Film machen und deshalb machen wir das jetzt?
Ja, wir wollten das ausprobieren und dann hat halt meine Redaktion Steuerung F beim NDR-Fernsehen das mitbekommen und fand das halt einfach wahnsinnig spannend. Und dann haben wir mal ausgemacht, ich werde versuchen, das zu dokumentieren mit der Kamera, was da alles so passiert. Und tatsächlich ist dann am Ende ein Film dabei entstanden.
Welcher Musikwunsch passt am besten in diese Zeit? Drei Titel haben Sie sich gewünscht. Haben Sie eins davon im Auto gehört damals? Kavinsky, Johnny Cash oder Creedence Clearwater?
Ja, alle.
Alle drei.
Okay. Ich verbinde mit den allen drei so viel. Also ich hatte die ausgesucht, weil bei allen dreien geht es mir so, dass ich die in dem letzten knappen Jahr oft gehört habe.
Gut, was machen wir zuerst? Nightcall, Kavinsky. Was verbinden Sie damit?
Damit verbinde ich, wenn man zusammen im Auto sitzt und unterwegs ist und das Gefühl hat, man hat irgendwie auch schlechte Sachen erlebt, die einen aber zusammenschweißen und man ist einfach so ein Team und man ist irgendwie stark in der Welt und man ist zusammen unterwegs. So ein richtig schönes, glückliches Gefühl.
Da machen wir es jetzt glücklich. Patricia Schlosser, Nightcall von Kavinsky.
I'm giving you a night call to tell you how I feel.
Warum hat die Polizei die letzten Terroristen der RAF bis heute nicht gefunden? Seit Jahrzehnten leben die unentdeckt im Untergrund. Das stelle ich mir schon rein logistisch ziemlich kompliziert vor. Vom rein menschlichen mal abgesehen, ewig im Versteck leben oder eben mit einer falschen Identität. Die Journalistin Patricia Schlosser hat intensiv in diesem Umfeld recherchiert. Was ist Ihr Eindruck? Haben diese Leute Kontakt zu Familie? Haben die einen Unterstützerkreis? Wie funktioniert das?
Ich kann mir gut vorstellen, dass die ein Unterstützernetzwerk haben. Das kann man auch immer so ein bisschen mit dem NSU vergleichen. Die hatten ja auch immer wieder Leute, wo sie sich dann mal eine Krankenkassenkarte ausleihen konnten, weil jemand dringend zum Arzt musste und solche Geschichten. Und ob sie Kontakt mit der Familie haben, ist eine gute Frage. Man weiß von vielen anderen Mitgliedern aus dieser Generation, dass die Kontakt hatten zu ihren Familien tatsächlich im Untergrund. Also halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass das bei denen auch so war, weil auch wenn man gesucht wird, man hat ja soziale Bedürfnisse und das muss ja auch wahnsinnig extrem sein, wenn man so abgekapselt von der Welt leben muss.
Und dabei eben keine Spuren hinterlassen. Sie haben mal eine Spur nach Holland gefunden. Was war das?
Ja, das war das Gerücht, dass mal jemand das Trio an einer Raststätte gesehen haben wollte. Und dazu kam dann auch noch, dass die Polizei mal nach einem dieser Raubüberfälle in Deutschland, hatten sie mal ein Handy geortet an der Grenze zu den Niederlanden. Und da war auch die Idee, flüchten die vielleicht nach ihren Raubüberfällen ins Nachbarland. Und dieser Spur sind wir nachgegangen, aber da ist nichts bei rausgekommen. Ich halte es auch eher inzwischen für wahrscheinlicher, dass die sich im außereuropäischen Ausland aufhalten und gar nicht so nah tatsächlich hier sind, wenn sie ihre Überfälle begehen. Natürlich, logischerweise, für eine Vorbereitungszeit kann ich es mir auch gut vorstellen. Aber darüber hinaus glaube ich, dass die eher weit, weit weg wohnen.
Aber wie reist man dann ohne Pass? Also es ist ja auch schwierig, ne?
Vielleicht haben sie sehr gute Papiere, also sehr gute neue Identitäten, die ihnen das ermöglichen.
Warum finden Sie das so spannend, dieses Leben im Untergrund? Denn so heißt ja auch das Buch.
Ich finde es spannend, weil was macht das mit einem Menschen, frage ich mich halt. Also ich hatte ja auch die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der heute noch in Südamerika sich aufhält, der auch seit über 25 Jahren von der Polizei gesucht wird. Und der hatte mir das ganz gut erzählt, was das halt so bei einem bewirkt. Man lernt halt mit so einer neuen Maske zu leben, einer neuen Identität, vergisst manchmal direkt, wer man eigentlich ist, ne? Und gleichzeitig gibt's ja schon weiter die Hoffnung, dass man irgendwie auch mal wieder zurückkehren kann. Und ich finde, das ist auch so ein Punkt, der auch interessant wäre. Die drei trauen sich ja nicht, sich zu stellen, weil sie wahrscheinlich annehmen, dass sie dann für viele RAF-Verbrechen, die noch nicht aufgeklärt sind, gerade stehen müssen. Und da ist natürlich die Frage, kann der Staat da irgendwas tun? Irgendeine Art von Amnestie oder so, die es ihnen ermöglicht, dass sie auftauchen und man damit dieses ganze Kapitel mal zu einem Abschluss bringen könnte, ist leider eine sehr schwierige Frage, weil man kann ja auch nicht sagen, man vergisst einfach, dass die Raubüberfälle gemacht haben, weil das sind ja auch Straftaten, die jetzt erst stattgefunden haben, ohne ihre RAF-Vergangenheit. Und dann würde man ja quasi den politischen Verbrecher besser dastehen lassen als den normalen Verbrecher. Das geht ja auch nicht. Also das ist sehr schwer.
Ja, und wie gucken diese Leute heute in den Spiegel? Also letztlich sind es profane Kriminelle. Und diese ganzen, ach so großen linken Ideale, die sind ja auch alle weg. Also ich meine, was sind das für Leute? Was haben die für ein Selbstbild dann?
Ich kann mir vorstellen, dass sie sich immer noch als Revolutionäre sehen und dass sie stolz darauf sind, was sie gemacht haben. Also wenn man sich mal vorstellt, dass man sein Leben als junger Mensch so radikal verändert hat und da quasi für immer damit leben muss, dass man damals diese Entscheidungen getroffen hat, wenn man sich dann noch eingestehen müsste, das war ein Riesenfehler, was haben wir eigentlich getan? Es ist furchtbar, ich bereue das, dann ist dein ganzes Leben ja eigentlich kaputt. Das kann man natürlich schaffen, aber wahrscheinlich ist der einfachere Weg zu sagen, ich bin stolz drauf, was ich gemacht habe und ich halte mich nach wie vor für einen Revolutionär und ich habe für die gute Sache gekämpft.
Nur um das Selbstbild aufrecht
zu machen. Genau, ja.
Patricia Schlosser über das Leben im Untergrund. In der nächsten Stunde verschenken wir drei handsignierte Exemplare des Buches. Hier ist der HR1 Talk. Auch wir recherchieren im persönlichen Umfeld unserer Gäste, damit wir mehr über sie erfahren. So auch bei Patricia Schlosser. Und wir haben jemanden gefunden, der sich schon sehr, sehr lange kennt. Genauer gesagt sein ganzes Leben. Guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Hallo, hier ist der Flo. Hallo, Schwesterherz.
Hallo, Bruderherz.
Der kleine Bruder Florian, 1,5 Jahre Altersunterschied. Hat der kleine Bruder als Kind die große Schwester bewundert?
Ja, natürlich. Immer.
Ach, hör auf.
Ja, doch, da gibt es bei uns ja eh so eine schöne Geschichte, wo sie mich mal gerettet hat. Deswegen stimmt es schon.
Was war das für eine Geschichte?
Das ist gar nicht so lange her, da hat sie das vielen Leuten erzählt, meine Schwester, weil ich habe kürzlich geheiratet und da hat meine Schwester eine schöne Rede gehalten und waren wir noch ganz klein und dann ist uns ein Nachbarskind mit einer großen Zange hinterhergelaufen. Wir sind geflüchtet und ich bin leider auf der Flucht hingefallen, so tollpatschig wie ich war. Und meine Schwester ist stehen geblieben, hat mir hochgeholfen. Wir haben es dann noch durch die rettende Tür geschafft und hat mich so gerettet.
Welche Charaktereigenschaften sind typisch für Ihre große Schwester?
Ich glaube, wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht sie es auch gnadenlos durch. Auch wenn man ihr versucht, Ratschläge zu erteilen, dass es vielleicht doch nicht besser ist. Aber das zieht sie dann durch und ich muss auch gestehen, die letzten Jahre hat sie das auch so gemacht und war auch sehr erfolgreich damit.
Sie guckt gerade so ein bisschen schuldbewusst unter die Decke. Hat er recht?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das ist immer so das Thema in unserer Familie, dass mein Bruder und meine Eltern mir dann versuchen zu sagen, was sie darüber denken und ich das dann immer nicht annehmen will. Da haben wir schon viele Streitereien und Diskussionen gehabt.
Florian, denn Sie sind Polizist geworden, genauso wie Ihr Vater. Also Patricia passt nicht so ganz in die Familientradition.
Nein, nicht ganz, aber ich finde es eigentlich wunderbar, weil so nochmal einen Polizisten in der Familie brauchen wir, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube, die Mischung passt perfekt bei uns, auch wenn wir ein paar Reibungspunkte haben. Das ist ja eigentlich für Außenstehende auch ganz lustig, immer, wenn wir da unsere Diskussionen immer führen, von dem ist das perfekt, was sie da gemacht hat und wie sie sich anders entwickelt hat.
Was sind denn so die typischen Reibungspunkte? Wo wird bei Ihnen am heftigsten diskutiert?
Bei Polizeithemen, sage ich jetzt mal, sei es jetzt irgendwelche Demonstrationen oder irgendwelche aktuelle Themen, wo gerade, wie gesagt, aktuellen Bezug hat, tun wir dann ganz gerne mal bei Kaffee und Kuchen oder bei irgendwelchen Frühstücken diskutieren. Und da haben mein Vater und ich natürlich meistens eine gleiche Meinung, wobei das ja jetzt nach diesem Buch nicht mehr ganz so ist manchmal. Aber da gab es die meisten Reibungspunkte eigentlich immer.
Mhm. Und auch über Sie hat Patricia schon einen Film gedreht, nämlich über Ihren Besuch bei der Hochzeitsmesse. Jetzt lachen irgendwie beide.
Jetzt kommt hier alles raus.
Ja, ich weiß manches. Also, denn Sie waren wohl am Anfang nicht so begeistert von der Idee dieses Films.
Da kommen wir wieder zurück zum Punkt, wenn sie sich was in den Kopf setzt, zieht sie es durch. Sie hat mich ein bisschen überfallen. Sie hat nämlich nur gesagt am Anfang, sie macht da so eine kleine Reportage drüber und sie braucht nur ein kurzes Statement von mir und das war's, also kurz ein Audio-Statement. Und nebenher hat sie schon alles klar gemacht. Sie wusste, dass wir in unserem Wohnort auf eine Hochzeitsmesse gehen und hat dann hinter unseren Köpfen praktisch da schon angerufen und alles klar gemacht.
Möchten Sie dazu Stellung nehmen, Frau Schlosser?
Ja, ich hatte halt einfach diese fixe Idee gefasst, dass ich meinen Bruder da begleiten will bei seinen Hochzeitsvorbereitungen, weil ich das halt so ganz anders sehe, dieses ganze Thema als er. Und dann habe ich ihn quasi mehr oder weniger gezwungen, dass ich diesen Film jetzt über ihn machen kann.
Ach so, das heißt, Sie finden heiraten und vor allem diesen ganzen Kommerz darum eigentlich doof und Sie brauchten Ihren Bruder als Beispiel.
Genau, er hat halt genau das verkörpert und deswegen habe ich ihn einfach dafür hergenommen, so ganz, also wirklich schlimm, wie ich meine eigene Familie da immer missbrauche für all meine Sachen, das ist wirklich so ein Ding. Ne? Aber ich muss auch dazu sagen, obwohl ich da so skeptisch bin und heiraten so an sich eigentlich ablehne, fand ich es total schön, ich war den ganzen Tag eigentlich gerührt und es war einfach richtig schönes Fest, also ja.
Und Herr Schlosser, waren Sie denn am Schluss mit dem Film dann zufrieden?
Ja, hat sie schon was Gutes draus gemacht. Nachdem das alles im Kasten war und konnte ich da auch nur eine Nacht drüber schlafen und dann hat es schon alles gut gepasst und mit dem her war es eigentlich eine gelungene Sache.
Florian Schlosser, vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen was über Ihre große Schwester erzählt haben.
Sehr gerne.
Dankeschön. Jetzt ist es gleich kurz vor 11, dann kommen die Nachrichten und um kurz nach 11 reden wir dann weiter mit Patricia Schlosser im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Die Journalistin Patricia Schlosser ist heute unser Gast. Wo haben Sie eigentlich Ihr Handwerk gelernt?
Ich habe ein Volontariat beim Bayerischen Rundfunk und Fernsehen gemacht.
Und was machen Sie mit mehr Leidenschaft? So die Recherchephase, wo Sie sich so richtig in die Themen reinfressen oder eher der Dreh, der Schnitt oder vielleicht sogar dann Monate da sitzen und ein Buch draus machen?
Also am meisten Spaß macht mir die Recherchearbeit.
Dachte ich mir.
Ja, so dieses Detektivische, sich reingraben, in Akten wühlen und so, das mag ich gern.
Und das geht dann meistens übers Telefon, indem Sie Kontakte machen oder tatsächlich schlicht und einfach Akten wühlen, staubige Archive?
Alles, also alles, was dazu nötig ist.
Als nächstes füllen wir den HR1-Fragebogen aus, ganz analog. Die Journalistin Patricia Schlosser ist es gewöhnt, Fragen zu stellen. Jetzt durch das Buch sind Sie in der umgekehrten Rolle. Was macht Ihnen mehr Spaß?
Selber Fragen stellen.
Sie fragen lieber, als Fragen beantworten zu müssen?
Ja, ich bin eher so ein Mensch, glaube ich, der gerne auf der Suche einfach ist und weniger das Gefühl hat, dass er da selber schon gut antworten kann.
Aber Sie machen es ja ganz gut. Und jetzt machen wir das Gleiche mit dem HR1-Fragebogen. Den füllt jeder unserer Gäste aus. Mein schönstes Privileg als Journalistin ist,
dass ich mit so vielen unterschiedlichen Menschen sprechen kann.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ui, krass, ich kaufe nie Butter. 99 Cent?
Vegan unterwegs oder was?
Nö, nicht voll vegan, aber ich vegetarisch auf jeden Fall schon, ja.
Kinder?
Will ich mal haben.
Glück bedeutet für mich?
Wenn ich Zeit habe, wenn ich im Bett liegen kann, Kaffee trinken kann und dabei alles Mögliche lesen, Zeitungen lesen, Bücher lesen, mir Notizen machen, zwischendurch Tagebuch schreiben, mir noch einen neuen Kaffee kochen und einfach so das ewig ausdehnen.
Ist das so selten?
Nee, ich versuche das tatsächlich auch in meinem Alltag hinzukriegen. Also ich stehe extra früher auf, als ich müsste, wenn ich jetzt irgendwo hin muss, nur damit ich mindestens noch 2 Stunden das genauso machen kann.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass jeder mitreden darf und das ist natürlich auch das Schöne daran.
Bereut habe ich,
dass ich nicht schon früher mit meinem Vater über dieses Thema RAF und seine Polizistenvergangenheit gesprochen habe, ja.
Ich würde mal gerne einen Abend verbringen mit
mit gesuchten XRF-Trio.
Das lässt sie nicht los. Aber was würden Sie denn fragen?
Ich würde sie einfach gerne erzählen lassen, wie so ihre Lebensgeschichte aussieht, warum sie sich damals dazu entschieden haben, unterzutauchen, was sie angetrieben hat, was sie all die Zeit jetzt über erlebt haben, wie sie sich heute sehen. Also ich würde einfach gerne ihre Lebensgeschichte erfahren.
Peinlich war mir zuletzt.
Frau, mir ist vieles peinlich. Also.
Aha.
Was war mir zuletzt peinlich? Ah, zuletzt peinlich war mir gestern Abend, als ich drei Inder in die falsche U-Bahn gesetzt habe, auf der falschen Seite. Und dann sind sie aber schon drin gewesen und losgefahren. Und dann ist es mir aufgefallen, nein, das war falsch. Und dann habe ich sie noch so abfahren, sie haben so glückliche Gesichter und dachte mir, oh nein, die Armen.
Der Glaube.
Jetzt Religion?
Mhm.
Also katholisch bin ich aufgewachsen, aber ich bin aus der Kirche ausgetreten.
Ich habe Angst vor?
Ich habe Angst davor, ängstlicher zu sein, als ich mir selber eingestehe.
Sie wirken sehr tough, Sie wirken sehr mutig. Wundert mich jetzt, ängstlich wirken Sie gar nicht.
Bin ich aber schon auch.
Treue?
Ist wichtig.
Freiheit?
Ja, Freiheit ist für mich total wichtig, aber es ist auch einfach wahnsinnig schwierig, was man eigentlich darunter versteht. Also das ist so ein ganz schwieriger Begriff, finde ich. Also für mich ist es total wichtig, unabhängig zu sein, dass ich mich nicht fremdbestimmt fühle, dass ich mich nicht eingeengt fühle. Gleichzeitig ist aber Freiheit natürlich auch so überwältigend, dass man dann gar nichts mehr richtig damit anzufangen weiß, wenn man sie dann wirklich hat.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Patricia Schlosser. Vielen Dank. Und jetzt gibt's den nächsten Musikwunsch. Was verbinden Sie mit Johnny Cash?
Also er hatte so ein intensives Leben und hat das auch so gut reflektiert, finde ich. Also ich finde es wahnsinnig bewundernswert, wie er mit seiner eigenen Lebensgeschichte umgeht.
Hurt für Patricia Schlosser.
Everyone I know goes away in the year. And you could have it all.
Patricia Schlosser hat keine Hemmung, ihr Privatleben in die journalistische Arbeit einzubauen, hat sie gerade schon erzählt. Also ihren Vater haben sie journalistisch verwurstet, ihren Bruder haben sie journalistisch verwurstet. Wann ist die Mutti dran?
Ja, das fragt sie sich bestimmt auch schon.
Aber das ist ja schon ein wichtiges Prinzip ihrer Arbeit. Also sie sind als Protagonistin immer mit da drin und auch gerne vieles im privaten Umfeld, vor allem ihr Freund ist immer mit dabei. Warum diese Form?
Also das war nicht so, dass ich das beschlossen hätte, so, aber es hat sich einfach so entwickelt in meiner Arbeit. Ich habe das Gefühl, dass ich immer nur Sachen machen möchte und auch kann, die mich wirklich intensiv beschäftigen und umtreiben. Und damit ist es halt automatisch einfach sehr mit was Subjektivem in mir selber verbunden. Und dadurch wird das einfach schnell privat, meine Arbeit. Und ich fühle mich auch wohler, wenn ich irgendwie Sachen formulieren kann, die ich persönlich mir denke, als wenn ich das auf so eine abstrakte, objektive Ebene versuche zu zerren, wo ich das Gefühl habe, das funktioniert grundsätzlich eh oft nicht so gut.
Da würde mancher Journalist der alten Schule vielleicht fragen, wo bleibt da die journalistische Distanz?
Ja, das ist absolut wahr und das ist auch auf jeden Fall ein Thema, wo ich immer mich zwinge, drauf zu gucken. Weil natürlich muss man Objektivität wahren. Ich glaube nur einfach, dass es eine Mehr ist zu denken, dass man wirklich objektiv durch die Welt gehen kann. Das ist man einfach nicht.
Also kann man sagen, das ist jetzt eine bewusste Herangehensweise bei Ihnen? Ist das eine Masche?
Das ist inzwischen eine bewusste Herangehensweise. Inzwischen habe ich verstanden, okay, so funktioniere ich offenbar. Und dann nutze ich das jetzt einfach auch als meine Stärke.
So funktioniere ich oder so funktioniert das Mediensystem inzwischen? Also ich meine, Sie arbeiten viel für Funk, das digitale Angebot von ARD und ZDF für junge Leute. Zum Beispiel dieser YouTube-Kanal Steuerung F, der kommt vom NDR. Das heißt also, Internet ist nicht gleich Ende des guten Journalismus.
Nee, auf gar keinen Fall. Es ist ja einfach nur eine andere Plattform, wo man das machen kann. Und ich glaube, das motiviert Leute auch viel mehr, sich was anzuschauen, wenn sie das Gefühl haben, da brennt jemand auch dafür.
Muss ein digitales Produkt anders sein als ein lineares, als so eine Fernsehreportage bei Panorama oder so?
Also ich denke, insgesamt ist die Entwicklung so, dass alles, was im Internet stattfindet, muss oft schneller sein. Die Leute sind einfach nicht so geduldig wie die Leute, die vor dem Fernseher sitzen. Also es ist schon so, dass man Interviews schneller schneiden muss. Man kann nicht da so lange warten. Da gibt es ja auch entsprechende Umfragen, dass die Leute dann so nach vorne skippen. Das kann man ja alles machen online. Da muss man ja nicht warten, bis derjenige fertig geredet hat.
Vor der Glotze kann man schlecht vorspulen, wenn der O-Ton zu lang ist.
Ja, und da ist das halt wirklich ganz extrem, dass man sich daran anpassen muss, dass vieles einfach dadurch schneller geht. Man will irgendwie ständig so einen neuen Kick haben und entsprechend sind diese Reportagen für YouTube definitiv schneller geschnitten, haben einen stärkeren Drive, als was man jetzt im Fernsehen sieht.
Und dann denkt jetzt manchmal ein klassischer Fernsehzuschauer, dann wird es automatisch oberflächlicher.
Ja, das kann ich gut verstehen. Das glaube ich aber nicht. Man muss das einfach nur so clever machen, dass es einfach dann daran nichts verliert an Inhalt.
Also im klassischen Fernsehen hängt es von den Einschaltquoten ab, im Internet von den Klickzahlen. Wie viele Klickzahlen haben Sie denn für so einen Film zum Beispiel?
Also wenn man jetzt zum Beispiel ich habe ja 3 Teile aus diesem Autoleben gemacht, aus dem letzten knappen Jahr. Und da waren, was waren das denn? Weiß ich jetzt gar nicht, 500.000, 600.000 Klicks, irgendwie was in dem Umfang.
Das ist eine ordentliche Einschaltquote.
Ja, das ist gut, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass Filme funktionieren auf dieser Plattform, dass Leute Sachen sehen wollen. Heute bei Journalisten, wo sie auch das Gefühl haben, sie blicken mit hinter die Kulissen. Das wird einem nicht so als fertiges Produkt präsentiert. Das sind die Ergebnisse unserer Recherchen, so schaut's aus. Sondern man darf viel mehr mit dabei sein bei der Entwicklung von dem Thema und wie der Journalist vorgeht, was er sich für Gedanken macht, was er vielleicht für Sorgen hat und wie er selber dazu steht. Und ich glaube, das ist was auf YouTube und sowas gut funktioniert, dass man einfach das Gefühl hat, man ist dabei.
Also deshalb auch diese Ich-Perspektive. Ich nehme euch mit auf meine Recherche. Das ist etwas, was im Internet besser funktioniert, vielleicht sogar noch als andere Sachen.
Also bei Steuerung F ist es auf jeden Fall so, dass dieses Reportageformat damit sehr gut funktioniert, ja.
Patricia Schlosser über Journalismus im Internet.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Patricia Schlosser. Jetzt haben wir den nächsten Musikwunsch, aber vorher wollen wir noch die 3 handsignierten Exemplare des Buches Im Untergrund verschenken. Untertitel: Der Arsch von Franz Josef Strauß, die RAF, mein Vater und ich. Das müssen Sie jetzt ein bisschen erklären. Was hat der Hintern von Franz Josef Strauß mit Ihrer Recherche zu tun?
Ja, das ist ein Zitat meines Vaters tatsächlich.
Ach so, okay.
Und zwar war das so, als er im Einsatz war bei der Geiselnahme bei den Olympischen Spielen 1972, da war er auf dem Flugtower zusammen mit Politikern, die so das Team gebildet haben, die sich damit beschäftigt haben, was muss man jetzt tun, wie gehen wir vor? Und da war auch Franz Josef Strauß dabei. Und das kam dann zu einer Schießerei. Die Terroristen haben auf diesen Tower geschossen und dann ist das ganze Glas runtergesplittert und alle haben sich auf den Boden geworfen. Jeder lag über den anderen drüber und dann sind alle Richtung Treppe, es war so eine steile Stiege, nach unten gekrochen, um halt da wegzukommen von diesem gefährlichen Ort. Und da war einfach plötzlich von meinem Vater, wie er halt sagt, dieser Riesenarsch von Franz Josef Strauß, der vor ihm die Treppe auf allen Vieren runtergekrochen ist. Und da musste ich halt so lachen, obwohl das ja alles so eine schreckliche Situation ist.
Ich wollte sagen, lustig ist das alles überhaupt nicht.
Genau, es ist ja wirklich alles furchtbar. Und dann dieser groteske Moment irgendwie, der sich bei meinem Vater so eingegraben hat. Und als er mir das erzählt hat, musste ich einfach lachen. Und das war dann für uns beide so ein kurzer Moment des Durchatmens irgendwie. Und deswegen habe ich das in den Titel mit aufgenommen.
Okay, jetzt habe ich das endlich verstanden. Ich habe mich nämlich gewundert. Sie können eines der 3 handsignierten Bücher bekommen, wenn Sie folgende simple Quizfrage beantworten können. Was war doch gleich Ihr Vater von Beruf und Ihr Bruder hat den gleichen Beruf? 0800 155 4x die 1. 0800 155 4x die 1 oder Sie gehen bei uns ins Internet auf hr1.de. Da können Sie es auch versuchen. 3 handsignierte Exemplare des Buches Im Untergrund von Patricia Schlosser. Und wir hören derweil Musik. Ihr nächster Musikwunsch ist Creedence Clearwater Revival. Schon ein paar Tage älter.
Das stimmt. Aber dieser Song transportiert einfach so gut wie mein Freund und ich, als wir in den USA in einem Auto gelebt haben, wie wir uns da gefühlt haben. Also wir hatten da einfach so viel Pech. Und in dem Song geht es halt auch darum, dass ein aufbricht und dann geht halt einfach alles schief und er muss halt irgendwie damit klarkommen.
Für Patricia Schlosser.
Just about a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. Things got bad and things got worse.
Patricia Schlosser hat lange für ihr Buch im linksextremen Untergrund recherchiert und sie hat sich dabei auch einige selbstkritische Fragen gestellt, zum Beispiel, wie links bin ich eigentlich selbst? Zu welchem Ergebnis sind Sie damals gekommen?
Ich bin auf jeden Fall weiterhin linker als mein Vater, das steht schon mal fest. Aber ich habe mich auf jeden Fall kritisch mit meinem eigenen Linkssein auseinandergesetzt. Ich habe so gemerkt, dass ich bereit bin, im linksextremen Spektrum vieles mehr zu entschuldigen, was ich im Gegensatz zum rechtsextremen Spektrum sofort verurteilen würde, dass das falsch ist. Ich hatte da ja so ein prägendes Erlebnis mit jemandem, der früher mit Ernst Volker Staub, also einem von dem jetzt noch gesuchten Trio, befreundet war. Und der hatte mir dann erzählt, dass er auch jetzt noch findet, dass ein Mord in Ordnung ist, wenn er für die gute Sache ist. Und das habe ich damals einfach so abgenickt. So nach dem Motto, ja, er erzählt mir halt seine Meinung, das ist seine Sicht, die akzeptiere ich jetzt so als Journalistin. Später habe ich mich aber gefragt, wäre da jetzt ein Rechtsextremer gesessen? Genau. Und der hatte das Gleiche gesagt. Dann wäre mein Impuls sofort einfach gewesen, ihm zu verstehen geben, dass ich das falsch finde.
Also ein NSU-Mörder würde ja die gleiche Perspektive sagen. Der würde sagen, meine Morde sind auch für eine gute Sache und alle Welt würde aufschreien vor Entsetzen.
Ja, genau. Und da gibt es eine Diskrepanz. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass viele linke Ziele, also zum Beispiel Aufarbeitung des Kolonialismus, Kapitalismuskritik, solche Dinge, die sind mir auf jeden Fall näher als rechte Ziele. Mhm. Definitiv. Und da neigt man, glaube ich, aber dazu, dann den Weg dorthin zu diesen Zielen auch so ein bisschen zu entschuldigen, also wie so eine Art Welpenschutz oder so. So, ja, da werden Fehler gemacht, aber das sieht man irgendwie so ein bisschen milder, als man es auf der anderen Seite betrachten würde. Dabei ist ein Mord halt einfach ein Mord und Gewalt ist Gewalt und da kann man nicht mit zweierlei Maß messen und das eine weniger schlimm als das andere finden.
Das ist eine ganz wichtige selbstkritische Hinterfragung, weil es ja gerade auch diesen Vorwurf des linken Mainstream immer lauter gibt. Also die meisten Journalisten seien mehr oder weniger linksliberal. So ganz falsch ist es nicht.
Ja, ich denke schon, dass wir Journalisten in so einer Blase uns natürlich auch aufhalten, die mit bestimmten Idealvorstellungen voll ist und bestimmten Sachen, die man schlecht findet. Und das wird auch bestimmt zu wenig hinterfragt.
Und man will ja andere Haltungen auch in den Medien finden und die sollen ja auch in den Medien auftauchen. Also was tut man denn dann da?
Ich finde, das ist ein großes Problem im Journalismus, dass es einfach sehr homogen ist, die Leute, die Journalisten werden. Also ich glaube, es wäre einfach super, wenn es mehr Migranten unter Journalisten gäbe, wenn es mehr Arbeiterkinder unter Journalisten gäbe. Also ich glaube, das ist nach wie vor eben ein sehr bürgerliches Milieu. Die meisten Leute haben studiert, die Journalisten werden. Das wird zwar nicht vorausgesetzt bei öffentlich-rechtlichen Volontariaten, aber es ist halt schon der Regelfall. Es ist selten, dass da jemand reinkommt, der nicht studiert hat. Und es wäre von Vorteil, wenn man da viel diverser unterwegs wäre und das nicht alles so die gleiche Soße wäre. Das ist auch schlecht für uns. Also
ich habe im Netz einen Text von einer linken Gruppe gefunden, der hieß Redet nicht mit Patricia Schlosser. Sie hätten sich bei der Recherche eingeschleimt bei Ihnen, aber Sie seien nicht vertrauenswürdig und so. Sie haben es auch gesehen?
Ja, ja.
Was sagt das aus?
Mich hat das einfach sehr erschreckt, weil da stehen ja auch so Sachen drin wie, das wäre versteckte Repression und das wären Versuche des Staates, die Szene zu infiltrieren. Und ich fand halt Wahnsinn, dass Leute von mir als Journalistin sofort angenommen haben, dass ich so eine Art Staatsschutzmitarbeiterin bin oder sowas in der Richtung. Also all das, was sie eigentlich dem Staat immer vorwerfen, dass er die Linke gleich aufbauschen würde zu Terroristen und zu Gewalttätern, obwohl sie das gar nicht machen und so weiter, nur demonstrieren oder was weiß ich. Das haben sie eigentlich genau andersrum bei mir jetzt auch gemacht.
Und da wird behauptet, Sie hätten den Linken versprochen, linke Inhalte in bürgerlichen Medien zu verbreiten, aber Sie hätten Ihr Versprechen gebrochen.
Ja, was auch immer das heißen soll. Ich weiß nicht genau, was Sie damit eigentlich sagen wollen.
Aber das zeigt so viel über diese Denkstruktur dieser Leute.
Mhm. Es ist leider hermetisch abgeschlossenes Weltbild. Sie wollen auch einfach nichts reflektieren offenbar. Sie haben das einfach nur als Angriff auf sich selber wahrgenommen, dass sich jemand dafür interessiert. Und ich hatte das Gefühl, sie haben das gleich ausgenutzt, um zu zeigen, hey, wir werden bedroht, wir sind die kleinen Schwachen, wo irgendwie Leute von außen draufknüppeln, unterstützt uns.
Patricia Schlosser in HR1. Patricia Schlosser im HR1 Talk, Sie haben auch mal eine Reportage gemacht über digitale Nomaden, also Menschen, die ständig um die Welt reisen, gar kein eigenes Büro mehr brauchen, solange sie irgendwo WLAN haben und online arbeiten können. So weit weg ist ihr eigenes Leben ja davon gar nicht, oder?
Ja, das ist interessant, dass Sie diese Reportage ansprechen, weil da war mein Fazit nämlich so, das ist irgendwie alles ganz schöner Selbstbetrug bei diesen digitalen Nomaden. Ich hatte da so das Gefühl, dass viele davon einfach nur leben, dass sie anderen Leuten sagen, wie sie das machen sollen, dass sie so digitale Nomaden sein können. Und da hatte ich irgendwie den Eindruck, das lebt nur von dieser Idee, aber tatsächlich passiert da nichts Substanzielles. Und jetzt bei meinem Autoleben-Versuch ist es ja auf jeden Fall auch so, dass ich mein Arbeitsmittel brauche und quasi dann ja auch sowas wie ein digitaler Nomade bin, wenn man so will. Aber ich arbeite ja nicht irgendwie wie die dann nur im Internet. Die machen ja dann oft so Jobs wie Homepages und so weiter. Sowas mache ich ja alles gar nicht. Ich recherchiere ja trotzdem auch ganz normal, indem ich in Akten wühle oder sonst was. Deswegen würde ich mich jetzt so nicht bezeichnen. Aber wir sind da auf jeden Fall nah dran. Und ich halte es auch für falsch, dass ich die damals so negativ bewertet habe. Das würde ich heute nicht mehr machen.
Denn Sie haben sich ja gerade selber so ein bisschen als Vagabund bezeichnet.
Ja, auf jeden Fall.
Wohin geht das Vagabundieren jetzt?
Ja, das weiß ich noch nicht. Das ist Teil des Vagabundierens, glaube ich, dass man das gar nicht weiß. Also das kann ich noch nicht sagen, was ich in nächster Zeit so machen werde.
Also es hat ja mehrere Ebenen. Die eine ist die Oberfläche, in welcher Stadt würden Sie gerne leben? Schon jetzt sind Sie viel unterwegs.
Ja, das weiß ich tatsächlich nicht, wo ich leben möchte. Ich finde, das ist eine total schwierige Frage. Gerade wenn man sowas gemacht hat, wie im Auto zu leben und dadurch so viel unterwegs zu sein, merkt man erst, was alles möglich ist. Nämlich so alles irgendwie. Und das macht es ganz schwer, sich dann wiederum zu beschränken. Also das ist wieder diese Krux mit der Freiheit, dass man einfach so das Gefühl hat, wow, ich kann ja wirklich alles machen. Und das ist auch beängstigend. Also wo bleibt man denn dann überhaupt? Irgendwo muss man bleiben.
Ja, denn der Preis für diese Freiheit ist, dass man irgendwann nicht mehr weiß, wo man hingehört.
Genau, ja. Zwischen diesen beiden Polen muss man das irgendwie verhandeln. Und da bin ich nach wie vor dabei, das irgendwie zu verhandeln und habe da keine endgültige Antwort darauf.
Aber momentan ist Ihr Freiheitsdrang noch größer als das Gefühl, ich muss mal ankommen irgendwo?
Ja, ich weiß auch nicht, ob das der richtige Impuls ist, zu sagen, man muss irgendwo ankommen. Muss man irgendwo ankommen?
Weiß ich nicht. Also wenn Sie sagen, ich möchte gerne mal Kinder haben, das geht ja in diesem Leben nicht. Also in dieser Lebensform, die Sie jetzt haben, oder?
Das sagt meine Mutter auch. Aber ich weiß nicht, ob das so stimmt. Also was spricht denn da eigentlich dagegen? Warum muss man eigentlich an einem Ort immer sein, um Kinder aufziehen zu können? Ist das für die dann gleich eine Belastung, wenn sie viel unterwegs sind? Gut, solange sie nicht in die Schule gehen müssen,
versteht sich. Es gibt Schaustellerkinder, die leben so. Klar, natürlich. Aber das ist die Minderheit.
Ja, aber das ist ja auch jetzt kein Kriterium, ob das jetzt die Minderheit oder die Mehrheit ist.
Was sind so die nächsten Projekte, die Sie machen?
Also ich bin gerade dabei, eine sehr schwierige Recherche für Steuerung F zu machen. Die beschäftigt mich sehr viel. Ansonsten mache ich tatsächlich wieder mit meinem Vater zusammen einen Podcast für den Bayerischen Rundfunk. Da geht es um Olympia nochmal. Wir wollen uns das so genauer anschauen, was da alles passiert ist. Da gibt es auch ganz viele Akten noch, die noch nicht angeschaut wurden im Bayerischen Staatsarchiv und so. Und wir wollen das alles nochmal komplett aufrollen. Und dann mache ich noch einen Podcast über dieses vergangene Jahr im Auto.
Also jede Menge Projekte. Fehlt tatsächlich ein Projekt mit der Mutter.
Das stimmt. Ja, da müssen wir mal ran. Nee, ich hatte da tatsächlich auch schon eine Idee, aber mal schauen, ob ich sie dazu überreden kann.
Das wollen Sie jetzt nicht erzählen, dann hört sie es vielleicht. Nee. Wäre vielleicht eine Chance, sie originell zu überreden.
Lieber nicht.
Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Aha. Also ein Gedicht oder sowas?
Zum Beispiel, oder ein Lebensmotto oder ein Liedtext, der Ihnen wichtig ist.
Also ich kann so mein Motto als Journalistin, das könnte ich nicht sagen.
Gerne.
Das ist von Hannah Arendt und das heißt, dass man so leben muss, dass man sich alle verschiedenen Perspektiven, die es zu einem Thema gibt, anschauen muss. Da muss man die alle einnehmen und danach muss man sich zwischen all diese Stühle setzen. Da ist der Platz für denjenigen.
Das sei das Schlusswort dieser Sendung mit diesem Motto. Herzlichen Dank nochmal. Mein Name ist Uwe Berndt. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen oder als Podcast im Internet, da gibt es uns natürlich auch, dann gibt es das in der ARD Audiothek und auf hr1.de. Wir beide wünschen Ihnen einen schönen Sonntag.
Tschüss.